Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwelle-Sender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereien, unser Briefkasten und Palästinas Novum und Mysterium. Und nun die Nachrichten. Türkei und der Irak haben ein einjähriges Abkommen unterzeichnet, das die Nutzung der Rohölpipeline Irak-Türkei optimieren soll. Die beiden Nachbarländer arbeiten an einem langfristigen Rahmen zur Stärkung ihrer Energiepartnerschaft. Das Abkommen wurde nach Gesprächen in Ankara zwischen dem türkischen Energieminister Alparslan Bayraktar und dem irakischen Ölminister Basim Muhammed Kudayr unterzeichnet, wie Bayraktar mitteilte. Bayraktar erklärte bei der Bekanntgabe des Abkommens, es werde die effektive Nutzung der grenzüberschreitenden Pipeline sicherstellen, während die Verhandlungen über eine umfassende langfristige Vereinbarung andauern. US-Präsident Donald Trump hat den geplanten Angriff auf den Iran abgesagt, nachdem er erklärt hatte, dass die Rahmenbedingungen eines Abkommens vereinbart seien. Die Entscheidung knüpfte jedoch an eine rasche Einigung. In seiner auf Truth Social veröffentlichten Erklärung sagte Trump, die Vereinigten Staaten seien zu einem Angriff auf den Iran bereit gewesen, seien aber vom Iran und anderen Ländern des Nahen Ostens gebeten worden, vorerst davon abzusehen. Trump erklärte, die Rahmenbedingungen eines Abkommens seien vereinbart worden und würden die sofortige, vollständige und uneingeschränkte Wiedereröffnung der Straße von Hormuz sowie die Beendigung der iranischen Atombedrohung beinhalten. Bei einer Explosion in einem Restaurant in Moskau sind nach Angaben von russischen Behörden 3 Menschen getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden. Die Detonation habe sich gegen 20 Uhr Ortszeit ereignet in einem Restaurant auf dem Kudrin-Platz, teilte das Innenministerium mit. Das russische Ermittlungskomitee gab bekannt, dass am Explosionsort Ermittlungen laufen und die Ursache der Explosion untersucht wird. In den sozialen Medien kursierende Bilder zeigten den für den Verkehr gesperrten Platz, an dem sich die Explosion ereignete, und die Sicherheitsvorkehrungen. Einige Telegram-Kanäle behaupteten unterdessen, dass in dem Restaurant in der Nähe des Explosionsortes der Geburtstag eines russischen Generals gefeiert wurde. Das Gesundheitsministerium in Gaza hat bekannt gegeben, dass im Juli im belagerten Gebiet 152 Palästinenser getötet wurden. Dies ist die höchste monatliche Todeszahl seit Jahresbeginn. In einer Erklärung teilte das Ministerium mit, dass Daten eines Gesundheitsinformationszentrums einen starken Anstieg der Todesfälle im gesamten Gazastreifen im vergangenen Monat belegen. 152 Menschen wurden in verschiedenen Bezirken getötet. Trotz eines Waffenstillstandsabkommens, das am 10. Oktober 2025 in Kraft treten sollte, hat Israel die Waffenruhe weiterhin gebrochen und 1.222 Menschen getötet, sowie 4.053 weitere verletzt. Venezuelas Regierung und Opposition haben angekündigt, dass die persönlichen Gespräche über den politischen Übergang nächste Woche in Caracas beginnen werden, nachdem sie sich auf eine Arbeitsagenda geeinigt haben. Wir haben uns auf ein erstes persönliches Treffen nächste Woche in Caracas geeinigt, sagte Jorge Rodriguez, Präsident der Nationalversammlung und Chefunterhändler der Regierung, nach einem Telefonat mit Oppositionsführerin Dinora Figueira. Figueira, die den Oppositionsblock anführt, der 2015 die Mehrheit im Parlament errang, bestätigte das Telefonat und die vereinbarte Tagesordnung in einer Erklärung. In Peru sind bei einem Absturz eines Touristenflugzeugs in einem ländlichen Gebiet nahe Nazca 13 Menschen ums Leben gekommen. Der Polizeichef von Nazca erklärte, die Maschine sei in Pisco, etwa 240 Kilometer von der Hauptstadt Lima entfernt, gestartet und im Hinterland von Nazca abgestürzt. Es gebe keine Überlebenden und fügte hinzu, nach unseren Informationen kamen 11 Passagiere und 2 Besatzungsmitglieder ums Leben. Bislang konnten wir die Leichen von 4 Personen bergen. Er merkte an, die Touristen hätten an einem Rundflug über die Nazca-Linien teilgenommen. Ähnliche Flugzeugabstürze hatten sich bereits in der Vergangenheit in der Region ereignet. Die peruanische Zivilluftfahrtbehörde leitete eine Untersuchung der Absturzursache ein. Im Jahr 2022 waren bei einem Flugzeugabsturz 7 Menschen gestorben, darunter 2 Chilenen und 3 Niederländer. Im Oktober 2010 stürzte ein Flugzeug der Air Nazca nach einem Rundflug über die Nazca-Linien ab, wobei 4 britische Touristen und 2 peruanische Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Fast alle der Zehntausenden Migranten, die in die spanische Enklave Ceuta in Nordafrika eingereist waren, hatten diese bis Samstag wieder verlassen, wie Behördenvertreter mitteilten. Schätzungsweise 60.000 Migranten waren innerhalb weniger Tage aus dem benachbarten Marokko nach Ceuta eingereist, doch am Samstag erklärte der spanische Innenminister, fast alle hätten das Gebiet wieder verlassen. Ceuta, ein Gebiet von etwa 18,5 Quadratkilometern, und die nahegelegene Enklave Melilla sind die einzigen beiden Landgrenzen Europas zu Afrika. Der spanische Premierminister Pedro Sánchez hat den Zustrom irregulärer Migranten aus Marokko in das spanische Territorium Ceuta in Nordafrika als Angriff und Verletzung der territorialen Integrität seines Landes bezeichnet. Sánchez erklärte gegenüber Journalisten in Ceuta, dass die lokalen und nationalen Behörden ein Transitlager eingerichtet hätten, um die Abschiebung und Rückführung der irregulären Migranten zu beschleunigen, die in die Stadt gekommen seien. Mit Blick auf den Zustrom irregulärer Migranten sagte der spanische Ministerpräsident, das ist eine beispiellose Situation. Sie unterbricht den systematischen Abwärtstrend, den wir Monat für Monat bei den Ankünften irregulärer Migranten in ganz Spanien verzeichnet haben. Daher müssen wir nicht nur in dringenden Angelegenheiten handeln, sondern auch wichtige Maßnahmen nicht vergessen. Sánchez beschrieb die Maßnahmen zur Bekämpfung irregulärer Migration und erklärte, dass die Zahl der Sicherheitskräfte in Ceuta erhöht worden sei. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez gab bekannt, dass die Regierung im Zusammenhang mit dem Vorfall alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert habe. Die spanische Regierung beschloss, Streitkräfte in die Region zu entsenden, um die Sicherheit nach einem Anstieg der irregulären Migrationsversuche in Richtung Ceuta zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Unser Briefkasten. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, der Stimme Türkis in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, es wird weiterhin wärmer. Heute ist es 32 Grad Celsius warm tagsüber. und 17 Grad Celsius in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in dieser Woche zwischen 37 und 24 Grad und nachts zwischen 19 und 14 Grad Celsius. Ich hoffe, Sie haben schönes Wetter mit angenehmen Temperaturen, liebe Freunde. Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkis, zu Beginn der Sendung will ich eine wichtige Information zum dritten Hörertreffen von SM Radio Dessau vorlesen, den mir unser lieber Freund Thomas Becker in Bonn geschickt hat. Er schreibt: Liebe Ufuk, den beiliegenden Zettel mit dritten Hörertreffen von SM Radio Dessau hast du kurz im Frühjahr vorgestellt und wolltest ihn später nochmals vorlesen. Das brauchst du nicht mehr. Das Hörertreffen im Sender Nauen musste abgesagt werden. Die Sendeanlage Nauen wurde als kritische Infrastruktur eingestellt. Es können derzeit keine Führungen stattfinden. Man hat wohl Sorge vor Anschlägen etc. Das ist sehr schade. Das Hörertreffen in Nauen war sofort nach Bekanntgabe ausgebucht und die Warteliste war auch sehr lang. Aber Max Berger hat sofort eine Alternative gesucht und gefunden. Das dritte Hörertreffen von SM Radio Dessau findet nun am gleichen Tag, also am 10. Oktober 2026, zur gleichen Uhrzeit in Königs Wusterhausen um 13 Uhr statt. Und zwar auf dem Funkerberg. Also der Termin bleibt, nur der Ort wechselt. Um Voranmeldungen bei SM Radio Dessau wird gebeten, bis 1. August. Zusammen mit der Welle 370, die vom Funkerberg senden, wird es am 10. Oktober eine eigene Führung geben über das Gelände und im gerade wieder eröffneten Radiomuseum. Alle weiteren Informationen wird Max Berger rechtzeitig bekannt geben. Dieser hat übrigens am 9. Oktober, also einen Tag vor dem Treffen in Königs Wusterhausen, seinen Geburtstag. Danke und alles Gute nach Ankara, Thomas Becker. Also, liebe Freunde, notieren Sie sich bitte den 10. Oktober 2026 anlässlich des dritten Hörertreffens von SM Radio Dessau, das von Max Berger organisiert und veranstaltet wird. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, dies ist die letzte Briefkastensendung im Monat Juli. Daher wollen wir heute allen Freunden gratulieren, die im Monat Juli ihr Wiegenfest gefeiert haben. Gemeinsam mit unserem lieben Freund Bernd Seiser wollen wir den Geburtstagskindern freundlich gratulieren. Diesmal besonders Nuri Streichert in Hildesheim, Joachim Thiel in Wuppertal, Michael Weingart in Ottenau, Klaus Köhler in Probstzeller, Anne Sternko in Sohl, Carla Mertens in Wetzlar, Ute Hutzfeld in Prätz, Alfred Albrecht in Mundingen, Harald Süß in Straßhof, Henry Ladusch in Cottbus, Horst Weise und Wolfgang Büschel in Stuttgart, Michael Lindner in Gera, Reinhard Schumann in Gommern, Uwe Bräutigam in Leichlingen, Stefan Lipsius in Kassel, Xaver Hellmeier in Grevelfing, Michael Bethke in Bad Homburg, Andreas Niederdeppe in Heiligenhaus und Rüdiger Schlag in Hilchenbach, Dieter Buchholz in Oschersleben, Uwe Wurveris in Ossendorf und Siddhartha Bhattacharjee in Indien. Liebe Freunde, am Ende der Sendung kommt ein schönes Lied für die Geburtstagskinder. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, unseren Briefkasten öffnen wir in Wilhelmshaven mit unserem lieben Freund Hans-Jörg Sondermann. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee oder etwas Kühles oder einfach Eis mit unserem lieben Freund Hans-Jörg Sondermann. Ich bringe eine leckere Geburtstagstorte mit Sauerkirschen aus dem Garten meiner Schwester Seda mit. Ich hoffe, sie schmeckt uns allen. Unser lieber Freund Hans-Jörg Sondermann schreibt uns: Liebe Frau Dr. Ufuk Getschem, danke für Ihren schönen Donnerstagsbriefkasten. War kurzweilig und interessant. Die Qualität des Empfangs der Mittagssendung auf 15.350 kHz würde ich durchgehend mit Stufe 4 als Gesamtbewertung datieren. Geringe Interferenzen und Nebengeräusche. Wirklich ganz selten empfange ich Ihre Sendung hier in Wilhelmshaven in schlechter Qualität. Dafür sorgen ja Ihre erfahrenen Techniker. Wenn die Atmosphäre allerdings so richtig stört, gebe mir besonders viel Mühe. Voraussetzungen, langfristig erfolgreich und mit Freude Auslandsrundfunk am Kurzwellenempfänger zu hören, sind und waren guter Empfang und vielfältige, spannende, einzigartige und vielleicht auch exklusive Inhalte. Meine einfachen Maßnahmen für einen guten Empfang kurz benannt. Die Sendung verfolge ich indoors. Ich muss ja nicht frieren, schwitzen oder nass werden. Die Störquellen in der direkten Umgebung werden ausgeschaltet. Am störgefährlichsten ist bei mir der Kücheninduktionsherd. Hier hilft zumeist eine Absprache mit meiner Frau leider auch nicht immer. Bei interessanten Übertragungen sind bei mir grundsätzlich zwei Empfänger gleichzeitig im Einsatz. Sie verarbeiten die Störungen unterschiedlich, sodass die Sprachübertragung meist ganz lange verständlich bleibt, und bei normalen Verhältnissen liefern sie dazu noch einen deutlich satteren Klang, steigern so den Musikgenuss. Die Radios laufen auf Batteriebetrieb und werden mit zwei unterschiedlichen Antennenarten betrieben. Eins mit der vorhandenen Ausziehstabantenne, auch liebevoll Striptease-Antenne genannt, das andere mit einer kleinen aktiven Indoor-Loop-Antenne, die mit ihrer schmalen Seite optimal in die Richtung ihres Funkturms gedreht und mittels Drehkondensator abgestimmt wird. Bei schlechtem Empfang verringere ich die Bandbreite, verfeinere die Abstimmung, benutze den bereitliegenden Kopfhörer im besser empfangenden Weltempfänger. Ihre Nachrichten waren während des NATO-Treffens ausgefallen. Danke für Ihre Begründung. Leuchtet mir absolut ein. Einige der Teilnehmer werden unverändert mit dem Tod bedroht. Mit Manfred K. habe ich Kontakt aufgenommen. Er hat mir ein paar Fotos von seinem Besuch bei Ihnen gemailt. Ich weiß jetzt, wie das TRT-Team und Ihr Studio aussieht. Als Ausgleich maile ich zwei Bilder, die mich bei meinen zwei Hobbys zeigen. Das erste Foto ist von 2007 und das einzige Foto, welches mich in einem Radiostudio zeigt. Auf dem zweiten bin ich der mit der weißen Mütze in unserem Botanischen Garten am Tag der Wissenschaft. Liebe Grüße, Hans-Jörg Sondermann. Lieber Hans-Jörg Sondermann, es freut mich, dass Sie uns gut empfangen können. Ja, natürlich kann es manchmal Unstimmigkeiten zwischen Ehepartnern geben, aber am Ende findet man doch eine Lösung, die alle Parteien glücklich macht. Ich danke Ihnen für die Informationen zu Ihrer technischen Ausrüstung. Lieber Hans-Jörg Sondermann, das Foto von Ihnen im Studio ist sehr schön. Darf ich annehmen, dass Sie das Studio mit Ihrer Frau und Kindern besucht haben? Auf jeden Fall sehe ich sympathische Menschen auf dem Foto. Wenn die ganze Familie gemeinsam Studios besucht, dann nehme ich an, dass Sie mit Ihrem Hobby des Kurzwellenhörens in der Familie auch Respekt genießen. Es freut mich, dass Sie und unser lieber Freund Manfred K. in Stuttgart Kontakt aufgenommen haben miteinander. Ich hoffe, die Fotos regen Sie an, auch Türkei mal zu besuchen und uns vielleicht dann auch. Wäre das nicht schön? Ich danke Ihnen für den leckeren Tee oder Kaffee und wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße an Ihre liebe Familie und nach Wilhelmshaven und bleiben Sie gesund, lieber Hans-Jörg Sondermann. Meine lieben Freunde, unsere zweite Station ist heute Fürth. Hier wollen wir unseren lieben Freund Erich Bergmann besuchen. Unser lieber Freund schreibt uns: Liebes Team von TRT, liebe Frau Dr. Ufukecim, liebe Hörerfamilie, heute mal wieder ein paar Zeilen meinerseits. Die Empfangsbedingungen der Mittagssendung auf 15.350 kHz vom deutschsprachigen Programm von der Stimme Türkiye waren im Monat Mai bis jetzt an meinem Standort ziemlich schwankend. Manchmal mit Fading und Rauschen begleitet, dann aber oft auch besser. Der Rauschpegel geht dann manchmal wellenartig rauf und runter. Dafür ist der Empfang der Abendsendung auf 9840 kHz meistens gut. Es bereitete mir aber immer große Freude, die Briefkastensendung regelmäßig zu hören. Im Juni waren hier einige Hitzetage mit Temperaturen bis zu 38 Grad Celsius draußen. Drinnen im Haus waren es ein paar Grad weniger. Heiß ging es auch auf meinem Empfänger zu. Da war es zeitweise möglich, auf UKW Überreichweiten von Empfängen zu erzielen. Normal geht es bei UKW bis ca. 100 Kilometer durch auftretende sporadischen E-Schicht. In der Ionosphäre kamen für Minuten bis Stunden Sender von Irland im Westen, Marokko, Algerien, Tunesien im Süden bis Ukraine, Rumänien und Türkei im Osten herein. Ja, von Türkei kamen außer TRT1 auch private Sender wie ALM FM, Siehe Foto, Show Radio und Radio Voyage herein. Diese Art von Überreichweiten treten in den Sommermonaten in der Regel nur zu Tageslichtzeiten. Früher in den 1980er und 90er Jahren bestätigten oft diese entfernten UKW-Sender die Empfangsberichte, heute eher seltener. Für die Stationen selbst ist ein solcher Empfang ja nichts mehr Besonderes, denn die meisten senden ihr Programm sowieso auch im Internet. Damit verbleibe ich für heute mit freundlichen Grüßen, Erich Bergmann, Fürth. Lieber Erich Bergmann, vielen Dank für Ihren Empfangsbericht, den wir mit unserer Juni-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, die QSL-Karte gefällt Ihnen. Schade, dass Sie unsere Mittagssendung nicht auch so mit guten Simpo-Werten empfangen können wie unsere Abendsendung. Lieber Erich, zum Wetter. 38 Grad Celsius ist wirklich zu hoch. Ohne Klimatisierung ist es dann wirklich problematisch, im Büro zu arbeiten. Jetzt seit ein paar Tagen haben wir auch zu Temperaturen. Sehr interessant finde ich, dass Sie auch private Sender aus Türkiye empfangen konnten. ALM FM gehört zu den älteren Privatsendern in Türkiye. ALM FM ist seit 1994 zu hören. Ob der Sender immer noch Empfangsberichte bestätigt, weiß ich leider nicht. Ab und zu kommt es vor, dass der eine oder andere Hörer solche Privatsender empfängt und mich dann bittet, wenn möglich eine QSL-Karte zu erhalten. Aber meistens ist es so, dass ich dabei keinen Ansprechpartner finde. Jüngere Mitarbeiter kennen nicht mal einen Empfangsbericht oder eine QSL-Karte. Und dann beginne ich, diese Menschen darüber aufzuklären und merke gleichzeitig, aha, die haben keine Ahnung, wovon ich spreche, und daher wird es wohl mit einer Empfangsbestätigung nichts werden. Und so wird es auch nichts mit der Empfangsbestätigung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Fürth und bleiben Sie gesund, lieber Erich Bergmann. Meine lieben Freunde, wir sind jetzt im schönen Leipzig und besuchen unseren lieben Freund Dieter Leupold. Unser lieber Freund schreibt uns, hallo liebe UFUK, TRT-Hörerpostredaktion. Heute wieder einige Zeilen aus Zell am See Salzburger Land, wo wir nur eine Woche waren, mit PKW, Selbstanreise, Hinfahrt 610 Kilometer. Wir hatten zwar freie Fahrt gehabt, aber Außentemperaturen lagen bei plus 35 Grad Celsius. Ich A93 Regensburg gefahren, da die Autobahn wenigen benutzt wird. Außer Ostring bei München war es voller auf der Autobahn A8. Hatten ein gutes Hotel gehabt mit Pool, Saunas und inklusive drei Mahlzeiten. Im Zimmer mit Fernseher, da waren auch 5 türkische Fernsehsender vertreten, siehe Videoanhang. Am 27. Juni waren wir im Hangar 7 in Salzburg am Airport. Siehe Fotos, das Wetter war sonnig und mitunter recht heiß, bis 36 Grad Celsius. In Leipzig fuhr vom 27.06. über eine Woche keine Straßenbahn, weil die Schienengummiverdichtungen geschmolzen sind. Da ging nichts mehr im Internet, sind genug Video und Bilder zu sehen. In der Stadt Nürnberg soll dies auch gewesen sein, aber lange so schlimm. Da werden dann ab kommenden Jahr die Fahrpreise wieder erhöht auf 3,90 Euro pro Stunde, heute noch 3,70 Euro. Mit freundlichen Grüßen sendet Dieter Leupold aus Leipzig. Lieber Dieter Leupold, vielen Dank für den kurzen Reisebericht und die schönen Fotos. Das Hotel Lebzelter sieht ja sehr schön aus. Ich mag solche Hotels und auch die Landschaft sieht sehr schön aus, richtig einladend. Bei Ihrer nächsten Reise in die Region bin ich dabei und vielleicht auch einige Freunde aus der Hörerfamilie. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Leipzig und bleiben Sie gesund, lieber Dieter Leupold. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, jetzt sind wir in Niederschrems in Österreich und besuchen unseren lieben Freund Franz Schanzer. Der liebe Franz hat uns seinen Juli-Empfangsbericht geschickt und schreibt uns, Radio TRT Ankara, 16. Juli, 15 bis 15.25 Uhr UTC, QRG Internet Podcast Simpo 5x5, RX Acer Elite, störungsfreier Empfang. Wertes Team von Radio TRT Ankara, liebe UFUK, ich übersende wieder einen Empfangsbericht. Es war wieder sehr guter Empfang. Die Beiträge waren wieder interessant. Ich habe wieder aus Zeitgründen über Internet zugehört. Ich war auf einem Begräbnis von einem Oldtimer-Freund, der überraschend verstorben ist. Es ist traurig, wenn man einen guten Freund verliert. Morgen steht wieder ein OP-Termin ins Haus, bin in der dermatologischen Station in der Universitätsklinik St. Pölten in Behandlung. Es ist aber eine einfache OP und zwar wird die bestehende OP-Narbe erneuert. Es ist eine Tagesklinik und ich werde hoffentlich nur einen Tag im Krankenhaus verbleiben müssen. Über die Behandlung bei mir gibt es bisher gute Nachrichten. Recht herzliche Grüße, Franz Schanzer. Lieber Franz Schanzer, vielen Dank für deinen detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer Juli-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt dir. Lieber Franz, ja, leider erhalten wir von Zeit zu Zeit die Todesnachricht eines uns lieben Menschen, denn wir werden älter und natürlich auch unsere Freunde und oder auch unsere Verwandten. Jeder Abschied ist traurig und schwer von einem lieben Menschen. Uns bleibt die Hoffnung, dass der oder die Verstorbene in Frieden ruht. Lieber Franz, ich hoffe, die OP ist ohne Konsequenzen verlaufen und dir geht es wieder viel, viel besser. Es freut mich wirklich sehr, dass die Behandlung von dir erfolgreich ist. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Niederschrems in Österreich und bleib gesund, lieber Franz Schanzer. Liebe Freunde der Stimme Türkis, unsere nächste Station ist Hildesheim. Hier besuchen wir unseren lieben Freund Nuri Streichert. Der liebe Nuri schreibt uns: Hallo liebe Ufuk, für mich geht eine schockierende Woche zu Ende. Am Montag schrieb mich eine Dame an, die ich nicht kannte. Sie entpuppte sich als Nachbarin meines Bruders. Sie schrieb mir, dass er am Montag ins Klinikum Hildesheim eingeliefert wurde und sein Zustand ziemlich ernst sei. Ich fuhr umgehend ins Klinikum und erfuhr, was passiert war. Er klagte bereits seit Samstag an Bauchschmerzen. Die Nachbarin wollte ihn da zum Arzt bringen, doch er meinte, es ginge ihm gut. Er arbeitet ja auf einem Bauernhof im Hofladen. Dort wurde er bewusstlos von einem Kunden aufgefunden. Der rief umgehend einen Rettungswagen. Noch am Montag wurde er operiert, weil man feststellte, dass er ein Loch im Darm hatte. Seitdem liegt er jetzt im künstlichen Koma. Sein Zustand ist sehr kritisch. Jetzt hat das Krankenhaus mit mir und der Nachbarin entschieden, dass er vorübergehend einen pflegenden Betreuer bekommt. Ich hoffe mal, dass es ein gutes Zeichen ist und er durchkommt. Ansonsten hätte man den Betreuer nicht vorgeschlagen. Über den Betreuer entscheidet jetzt der Landkreis Hildesheim und ein Richter. Aber wie bei der Jace-Geschichte neulich hatte ich den ganzen Tag über dieses merkwürdige Bauchgefühl. Heute ging es ja unter anderem um türkischen Kaffee, aber es gibt auch sehr gute deutsche Rezepte. Da wäre der sogenannte Blümchenkaffee. Man nehme eine Tasse heißes Wasser und eine Kaffeebohne, umrühren und servieren. Und dann gibt es noch den Blümchenkaffee Light. Man nehme eine Tasse heißes Wasser, eine Kaffeebohne und eine Taschenlampe. Aha, man beleuchtet die Bohne, sodass der Schatten aufs Wasser fällt. Fertig ist diese Variante. Leo hat ja Sommerferien und ist mit seinem Vater und seiner Oma in Görlitz. Er hat sich gewünscht, dass, wenn er zurückkommt, mit mir auch was unternehmen möchte. Und während er jetzt unterwegs ist, habe ich etwas recherchiert und ich habe etwas gefunden, was ihm hoffentlich Spaß macht. Es gibt Führungen durch das Sendegebäude des Norddeutschen Rundfunks. Man kann Studios besichtigen. Ich habe sowas schon mal bei RBB, Radio Berlin Brandenburg, mitgemacht. Wir durften vor die Kamera treten und konnten uns ansehen, wie es aussieht, wenn wir vor der Wetterkarte stehen. Ich hoffe, dass man das beim NDR auch machen kann und es dem Kleinen Spaß machen wird. Wir haben ja jetzt die letzte Woche der Fußballweltmeisterschaft erreicht. Wir kennen das Spiel um den dritten Platz und das Endspiel Argentinien-Spanien. Aber Leo hat, bevor er in den Urlaub fuhr, noch eine EQSL zum Finale produziert und er kennt schon den Weltmeister. Diese Karte schicke ich heute mal mit, damit du jetzt schon weißt, der tatsächlich Weltmeister wird. Liebe Grüße, Nuri. Lieber Nuri Streichert, das sind ja traurige Nachrichten, die du über deinen Bruder erhalten hast. Ein Loch im Darm ist sehr gefährlich. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass er dieses kritische Gesundheitsproblem überwindet. Gut, dass er im künstlichen Koma liegt, denn dadurch kann sein Körper vieles auch alleine reparieren und regenerieren. Wenn ein Kunde ihn nicht gefunden hätte und er sofort ins Krankenhaus eingeliefert wäre, so wäre dein Bruder vielleicht nicht mehr am Leben. Ich hoffe, du schreibst uns gute Nachrichten zu seinem Gesundheitszustand. Lieber Nuri, über den Blümchenkaffee musste ich lachen und habe das auch in der Redaktion erzählt. Die Variante mit Kaffeebohne und Taschenlampe ist super. Lieber Nuri, ein Studiobesuch ist sicherlich ein ganz tolles Erlebnis für Leo, denn du wirst dabei sein und seine Fragen als Moderator beantworten. Was will der liebe Leo dann mehr? Ich habe mal auch meinen Neffen Onno die TRT-Studios gezeigt und tatsächlich, es hat ihm großen Spaß gemacht und sehr gefallen. Also wünsche ich euch beiden Lieben viel Spaß beim NRD-Besuch. Lieber Nuri Streichert, die beiden QSL-Ideen von Leo und dir haben mir sehr gefallen. Ich sehe schon, der Leo hat genauso tolle Ideen wie sein lieber Onkel. Über einige Sprüche musste ich sogar lachen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Lissheim und an deine Lieben. Und bleib gesund, lieber Nuri Streichert. Liebe Freunde, jetzt sind wir in Gera. Hier wartet unser lieber Freund Michael Lindner auf uns. Der liebe Michael ist wie sicherlich viele von Ihnen sehr enttäuscht über das Ausscheiden der deutschen Nationalelf aus der Fußball-WM 2026 und schreibt uns: Liebe UFUK, deutsche Kicker auf der Heimreise mit großem Medienrummel, hohen Erwartungen und dem Selbstverständnis einer einstigen Fußball-Großmacht reist Deutschland regelmäßig zu solchen Turnieren. Am Ende folgt jedoch oft die ernüchternde Erkenntnis, dass sich der internationale Fußball grundlegend verändert hat. Die Zeiten, in denen sogenannte kleine Fußballnationen ehrfürchtig vor den großen Namen standen, sind längst vorbei. Heute verfügen auch Außenseiter über hervorragend ausgebildete Spieler, moderne Trainingsmethoden und taktische Disziplin. Jeder Gegner ist in der Lage, für eine Überraschung zu sorgen. Angst vor den Großen? Von wegen. Wer hätte vor dem Turnier ernsthaft damit gerechnet, dass Deutschland gegen Ecuador verlieren würde oder gar gegen Paraguay? Solche Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie eng die Leistungsdichte im Weltfußball inzwischen geworden ist. Hier will ich die Worte von Michael ein bisschen zusammenfassen, liebe Freunde. Der liebe Michael schreibt, dass Deutschland sehr gute Spieler hat, die aber mit dem Bewusstsein, dass Fußball ein Mannschaftsspiel ist, spielen müssen. Er weist auch darauf hin, dass Deutschland seinen Vorsprung auch in Wirtschaft, Politik oder internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr behaupten könne. Der liebe Michael schreibt dann, dass dieses Ausscheiden nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. Dabei müsse aber Lehren gezogen werden und nicht nur nach Schuldigen gesucht werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, schreibt er. Und in einem weiteren Brief antwortet der liebe Michael auf meine Frage zur Soljanka wie folgt. Liebe UFUK, gute Soljanka erkennst du daran, dass der Löffel vor lauter Einlage fast von alleine steht. Liebe UFUK, was für ein Genuss. Ich sitze gerade auf meiner Terrasse unter einem herrlichen Rosenbogen, der in voller Blüte steht. Immer wieder lässt er ein paar zarte Blütenblätter auf den Tisch tanzen, fast so, als wollte er mir den Hörgenuss noch ein wenig versüßen. Dazu lausche ich ganz entspannt dem Hörerbriefkasten von TRT mit der lieben UFUK. Was will man mehr? Outdoor, DXing kann wirklich wunderschön sein und zeigt einmal mehr, dass unser Hobby nicht nur aus Frequenzen und Empfangsberichten besteht, sondern auch aus ganz besonderen Momenten. Zuerst aber möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, dass du so ausführlich auf meinen Brief vom 24. Mai eingegangen bist. Es ist immer wieder bemerkenswert, mit wie viel Empathie, Herzlichkeit und Interesse du dich den Fragen und Gedanken deiner Hörer widmest. Genau das, liebe UFUK, macht dich für mich so einzigartig in der Welt der Kurzwelle. Man merkt einfach, dass hinter dem Mikrofon ein Mensch sitzt, der seinen Hörern aufmerksam zuhört. Wie schon öfter hast du mir zu meinen Zeilen eine Frage gestellt, diesmal zum Thema ehemalige DDR. Du wolltest wissen, was ist eigentlich Soljanka? Ja, die Soljanka war damals ein echter Kultklassiker und wurde meist als ukrainische Soljanka bezeichnet. Es handelt sich um eine kräftige, würzige und leicht scharf säuerliche Suppe, die traditionell aus verschiedenen in Streifen geschnittenen Wurstsorten zubereitet wird. Besonders gut eignen sich Jagdwurst, Bierschinken oder gekochter Schinken. Die Wurst wird zunächst angebraten, anschließend kommen Zwiebeln, saure Gurken, Paprikastreifen, Knoblauch und Tomatenmark hinzu. Danach wird alles mit Brühe und etwas Gurkenwasser aufgegossen und langsam gekocht. Gewürzt wird mit Pfeffer, Salz und edelsüßem Paprikapulver, Chiliflocken nach Bedarf. Serviert wird die Soljanka klassisch mit einer Zitronenscheibe und einem Klecks saurer Sahne. Manche bevorzugen auch Schlagsahne. Gerade dieses Zusammenspiel aus würzig, pikant und angenehm säuerlich macht ihren unverwechselbaren Geschmack aus. Dazu passt hervorragend ein frisches Brötchen oder eine Scheibe knusprig getoastetes Weißbrot. Da bleibt mir nur noch zu sagen, Sevgili UFUK, also liebe UFUK, Afiyet olsun, guten Appetit. Leider haftet dieser beliebten Suppe aber auch ein kleiner Makel bzw. ein nicht ganz schmeichelhafter Ruf an. Zu DDR-Zeiten waren manche Wurstsorten, beispielsweise gekochter Schinken, nicht immer erhältlich. Einige wenige gewissenhafte Köche kamen deshalb auf die Idee, einfach alles an Wurst- und Fleischresten in den Topf zu werfen, was gerade übrig geblieben war oder verarbeitet werden musste. So entstand im Volksmund der etwas spöttische Name Restesuppe. Für Ute und mich wäre so etwas allerdings niemals in Frage gekommen. In unserer damaligen Gaststätte haben wir unglaublich viel Soljanka gekocht und sie war bei unseren Gästen ausgesprochen beliebt. Bekamen wir einmal die notwendigen Zutaten nicht in ausreichender Qualität, dann gab es eben keine Soljanka auf der Speisekarte. Qualität ging für uns immer vor, nach dem Motto, lieber keine Soljanka als eine schlechte. Herumgematscht wurde bei uns jedenfalls nie. Zum Schluss noch eine kleine Kuriosität. Als ich noch vor meiner Ehe mit Ute mehrere Reisen in die damalige Sowjetunion unternahm, wollte ich natürlich unbedingt einmal eine originale ukrainische Soljanka probieren. Doch zu meinem großen Erstaunen fand ich weder in Moskau noch in Kiew, Minsk, Baku, Tiflis, Omsk oder Irkutsk eine Gaststätte, die sie auf der Speisekarte hatte. Das hat mich damals wirklich verblüfft. Vielleicht war die Soljanka außerhalb der DDR gar nicht so verbreitet, wie wir immer angenommen hatten. Oder ich hatte einfach unglaubliches Pech. Seltsam war es jedenfalls. Abschließend kann ich nur sagen, dass die Soljanka für mich bis heute eine der schmackhaftesten Suppen überhaupt ist. Sie passt zu jeder Jahreszeit, eignet sich sowohl als Vorspeise als auch als kleines Hauptgericht und macht angenehm satt. Mit guten Zutaten, etwas Geduld und einer ordentlichen Portion Liebe gekocht, bringt sie garantiert nicht nur Wärme in den Magen, sondern auch ein Stück kulinarische Erinnerung auf den Teller. Nostalgie, die man schmecken kann. Und jetzt kommen die Zutaten für die Soljanka DDR. 250 Gramm Wurst, Bier- oder Jagdwurst, eine Zwiebel, eine Gewürzgurke, ein Esslöffel Tomatenmark, ein kleines Glas Letschho, circa 500 Milliliter Brühe, dann Zwiebel, Wurst und Gurke in Streifen schneiden, alles anbraten, Tomatenmark dazu und verrühren. Letscho und Brühe zugeben, 20 bis 25 Minuten köcheln lassen. Dazu schmeckt ein Klacks saure Sahne oder ein Löffel Schmand besonders gut. Lieber Michael, vielen Dank für deine Antwort und auch das Rezept Soljanka. Ich esse leider kein Schweinefleisch, aber ich glaube, Soljanka kann man auch mit anderen Wurstarten zubereiten, oder? Auf jeden Fall sieht die Suppe lecker aus. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Gera und bleib gesund, lieber Michael Lindner. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Bevor ich mich verabschiede, will ich allen Freunden noch einmal alles Gute zum Geburtstag und ein langes und glückliches Leben mit ihren Lieben wünschen. Für die Geburtstagskinder interpretiert die türkische Popsängerin Şevval Sam das klassische türkische Lied Talihin elinde oyuncak oldum, was so viel bedeutet wie ich bin zu einem Spiel in den Händen des Schicksals geworden. Ich hoffe, das Lied gefällt uns allen. Ja, und damit will ich mich für diese Woche von Ihnen allen verabschieden, liebe Freunde. Bis zur nächsten Briefkastensendung. Bleiben Sie alle bitte gesund und glücklich. Wann am nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie nicht, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufu Getschen moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşça kalın.
kader gülsün bana. Gençliğim geçti ya sen, ıstıraplar içinde. Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek mi? Geçen günler karanlık gecedir. Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir. Beklerim yolunu ömür boyunca. Adım
Briefkasten.
Palästinas Novum und Mysterium.
In der vorherigen Folge schlenderten wir durch die engen Gassen von Jericho, eine der ältesten Städte der Menschheit, und erkundeten die Schichten des Lebens, die sich über Jahrtausende hinweg übereinander gebildet haben. Heute richten wir unseren Blick jedoch nicht auf Steinmauern, sondern auf eine tief verwurzelte Erinnerung, die in diese Steine eingraviert ist. Denn die Frage, der wir heute nachgehen, lautet: Zeigt eine Karte nur Straßen oder erzählt sie uns auch, wie die Menschen die Welt sehen? Heute können wir unsere Smartphones aus der Tasche nehmen und jeden Punkt der Erde in Sekundenschnelle auf einem Satellitenbild sehen. Berge, Flüsse, Städte. Alles nur einen Fingertipp entfernt. Doch vor tausenden von Jahren sahen die Menschen die Welt nicht so. Zu wissen, wo ein Berg begann, durch welches Tal eine Karawanenroute führte, an welchem Fluss eine Stadt lag, war nicht nur entscheidend für die Orientierung, sondern auch fürs Überleben. Deshalb bildeten Landkarten nicht nur die Geografie ab, sondern zeigten auch, wie eine Zivilisation die Welt sah und wo sie sich positionierte. Im Laufe der Geschichte war Palästina ein Tor, an dem drei Kontinente aufeinander trafen. Karawanen aus Asien, Handelsrouten aus Afrika und Schiffe, die das Mittelmeer überquerten, zogen durch dieses Land. Ein solch wichtiger Knotenpunkt stand natürlich im Zentrum von Landkarten. Von altägyptischen Inschriften bis zu römischen Karten, von byzantinischen Aufzeichnungen bis zu osmanischen Atlanten wurde Palästina nicht nur als Region, sondern als globales Zentrum dargestellt, wo die Himmelsrichtungen bestimmt und Wege miteinander verbunden wurden. Die Karte, die wir heute beschreiben werden, wurde jedoch weder auf Leder abgebildet noch auf Pergament bearbeitet. Diese Karte bestand aus Steinen. Und nicht irgendwelchen Steinen, sondern aus Tausenden, Millionen winzigen Stücken. Stellen Sie sich vor, im 6. Jahrhundert betreten Sie die Tür einer kleinen Kirche in Madaba. Sie blicken nicht auf, sondern richten Ihren Blick auf den Boden, auf die Oberfläche unter Ihren Füßen. Unter Ihren Füßen erstreckt sich ein riesiges Gebiet, eine Welt, Stein für Stein geformt. Die Flüsse sind blau, das Wasser fließt mit Steinen, Städte sind von roten und schwarzen Linien gezeichnet. Es ist, als wollten die Menschen jener Zeit aus der Tiefe der Erde zu dir sagen, dies ist unsere Welt, dies sind die Länder, die wir betrachten und die wir als heilig ansehen. Dieses Artefakt aus byzantinischer Zeit, heute bekannt als die Madaba-Mosaikkarte, ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern das älteste, detaillierteste und originalste geografische Dokument, das bis heute erhalten geblieben ist. Es besteht aus Hunderttausenden, manchen Studien zufolge sogar Millionen winziger, farbiger Steinchen und ist nicht nur ein Produkt ästhetischer Handwerkskunst, sondern verblüfft mit seiner wissenschaftlichen und topografischen Genauigkeit auch heute noch Historiker. Der Meisterkartograf platzierte Jerusalem präzise ins Zentrum und stellte die Stadt aus der Vogelperspektive dar. Tatsächlich lassen sich Jerusalems berühmtes Damaskustor, die Säulenstraße Cardo und die Grabeskirche deutlich auf der Karte erkennen. Darüber hinaus sind die wissenschaftlichen Details der Karte so bemerkenswert, dass Fische im Jordan gegen die Strömung schwimmen. Die Schwimmrichtung der Fische im Jordan wird von vielen Forschern als symbolischer Hinweis auf den hohen Salzgehalt des Toten Meeres interpretiert. Für Archäologen ist das Madaba-Mosaik daher nicht bloß ein Bild der Vergangenheit. Es ist gewissermaßen ein in Stein gemeißeltes wissenschaftliches Dokument, ein stummer Zeuge und ein Kompass, der uns immer wieder den Weg weist. Die Fundorte vieler Artefakte aus modernen Ausgrabungen konnten durch den Vergleich mit diesem Mosaik wiederentdeckt werden. Die Richtungen jahrhundertealter, vergessener Straßen, die Standorte von Kirchen und sogar die Anwesenheit von Handelsschiffen auf dem Toten Meer wurden durch die Steine wieder sichtbar. Manchmal liefert ein winziger Mosaikstein klarere und präzisere Informationen als Dutzende Seiten eines Geschichtsbuchs. Die Kartografiegeschichte Palästinas beschränkt sich natürlich nicht auf Madaba. In Straßenkarten des Römischen Reiches, wie der berühmten Peutinger Karte, wurde Jerusalem als Hauptverkehrsader zwischen Mittelmeer und Landesinnerem dargestellt. Dieses lange Pergament, das römische Straßen verzeichnete, diente dem Reich als antikes Navigationssystem. Im Mittelalter nutzten Pilger diese Karten, um sich nicht zu verirren, und während der osmanischen Zeit wurden dank der Katasterregister und detaillierter Karten Wasserwege, gestiftete Ländereien und Handelsrouten millimetergenau erfasst. Jede neue Karte fügt dir nicht nur eine Route hinzu, sondern auch eine neue Perspektive und ein neues Verständnis der Geografie. Vielleicht waren Karten deshalb nie völlig neutral. eine Stadt zentrieren, eine Straße hervorheben oder einen geografischen Namen am Leben erhalten. All dies beschreibt, wie Menschen die Welt sehen und Geschichte gestalten wollen. Karten zeigen manchmal die Richtung und bilden manchmal das kollektive Gedächtnis von Gesellschaften. Dieses Mosaik, das sich heute auf dem Boden einer Kirche befindet, flüstert uns leise zu. Selbst wenn eine Zivilisation von der Bühne der Geschichte verschwindet, sprechen die Steine, die sie hinterlässt, weiter. Und manchmal kann ein winziger Mosaikstein die Welt an den Namen einer uralten, jahrhundertealten Stadt erinnern. Denn Erinnerung lebt nicht nur in den Köpfen der Menschen. Manchmal lebt sie in einem Stein weiter, manchmal in den Spuren einer alten Straße und manchmal in einem Mosaik, das seit Jahrhunderten unter unseren Füßen liegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Folge stechen wir in See. Unsere Reise führt uns zu einem antiken Hafen an der Mittelmeerküste, wo sich Händler, Seeleute und Karawanen seit Jahrtausenden trafen. Gaza, diese antike Stadt, die den Lauf der Geschichte veränderte, nicht nur durch die heutigen Ereignisse, sondern auch als eines der wichtigsten und strategisch bedeutendsten Handelszentren der Antike. Auf Wiederhören!
Palästinas Novum und Mysterium.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiyes.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
Oldi Radio Blas Türkiye.
Türkiye'nin sesi radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es La Voz de Türkiye.
Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
Юфлет Зъри и Тюркия.
Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
Да, да, Тюркия гаг радио, да.
Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
Эфирда Türkiye овозы.
Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
Ye sadai Türkiye.
Anlamadığınıza Türkiye avazı radyosu.
Evo ifonetis Türkiye.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Giderebi amuriyet Türkiye.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este es Radio Voz de Turquía.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radiosa.
It Turkiye hangia radioya?
Oldu Radio Glas Turkiye.
Türkiye öne radiosu.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Somit geht die Deutschsprachige-Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Hussein Bol moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.